Liebe Gemeinde, alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt, heißt es in der Bibel. Man kann mit diesem Vers viel Schindluder treiben. Ich denke da zum Beispiel an so spezielle Fernsehprediger, die dann sagen, ja, ich kann alles, weil ich glaube. Ja, du musst nur hier spenden auf mein Konto und dann bete ich für dich und alles ist uns möglich, also durch mich. Wenn du dich an mich hältst, dann ist dir alles möglich, weil ich derjenige bin, der glaubt. Auch wenn man es nicht so in diesem großen Stil macht, ist es die Gefahr, dass man Gott als eine Art Weihnachtsmann missbraucht, ja, und ihm eine Wunschliste gibt und sagt, ich glaube ja, also das musst du jetzt abarbeiten, das möchte ich bekommen, denn alle Dinge sind ja möglich, dem, der da glaubt. Und vielleicht das Schlimmste, wenn man diesen Vers nimmt, um auf andere herabzuschauen, denen es nicht so gut geht, die vielleicht krank sind und sagt, das dürfte eigentlich gar nicht sein. Ja, denn du bist ja Christ und wenn du einen anständigen Glauben hast, dann wärst du nicht krank oder dir wird es nicht schlecht gehen. Also es gibt viele Möglichkeiten, diesen Vers zu missbrauchen. Aber wir wollen uns von diesem Vers verändern lassen. Wir wollen ihn nicht missbrauchen, wir wollen uns von diesem Vers herausfordern und verändern lassen. Und dazu muss man sich an den Absender wenden, an den, der diese Worte gesprochen hat, und ihn bitten und sagen, lehre mich doch diesen Glauben, von dem du sprichst. Wir wissen, dass du nicht einfach irgendwas sagst, was gar keinen Sinn hat, sondern wenn du das sagst, dann meinst du es und wir wollen diesen Glauben lernen. Schenk uns so ein Vertrauen, von dem man sagen kann, dann ist einem nichts unmöglich. Genau das hat jemand getan. Er ist zu Jesus gegangen und er hat ihn gebeten. Er hat gesagt, ich glaube, ich habe ja einen gewissen Glauben in mir, aber hilf meinem Unglauben. Ich habe noch nicht diesen Glauben, den du hast, wo du sagen kannst, alles ist mir möglich. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das ist die Jahreslosung für 2020. Die wollen wir uns heute näher anschauen und gleich die ganze Passage, wo sie drin steht. Und diese Geschichte finden wir im Markus-Evangelium, 9. Kapitel, die Verse 20 bis 27. Das lesen wir uns heute durch und durchdenken heute. Markus 9, ab Vers 20. Zur Einleitung, da ist ein Vater, der hat einen kranken Jungen. Der Junge ist von einem Dämon besessen, einem bösen Geist. Und er hat ihn, diesen Jungen, zu den Jüngern gebracht. Jesus war gerade nicht da, war mit drei Jüngern unterwegs. Und er hat gebeten, bitte treib diesen bösen Geist aus. Und die Jünger konnten es nicht. Und hier setzt jetzt unser Text ein. Sie brachten ihn, also den kranken Jungen, zu Jesus. Sobald der böse Geist Jesus erblickte, zerrte er das Kind hin und her. Es fiel hin und wälzte sich mit Schaum vor dem Mund auf der Erde. Wie lange hat er das schon? Fragte Jesus. Von klein auf, sagte der Vater. Und oft hat der böse Geist ihn auch schon ins Feuer oder ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Hab doch Erbarmen mit uns und hilf uns, wenn du kannst. Was heißt hier, wenn du kannst? Sagte Jesus. Wer Gott vertraut, dem ist alles möglich. Da rief der Vater, ich vertraue ihm ja und kann es doch nicht. Hilf mir vertrauen. Das ist die Jahreslosung, ja, in Luther-Übersetzung. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Also ich vertraue ihm ja und kann es doch nicht. Hilf mir vertrauen. Jesus sah, dass immer mehr Leute zusammenliefen. Da sagte er drohend zu dem bösen Geist, du stummer und tauber Geist, ich befehle dir, fahr aus dem Kind und komm nie wieder zurück. Der Geist schrie anhaltend und zerrte den Jungen wie wild hin und her. Dann fuhr er aus ihm aus. Der Junge lag wie leblos am Boden, sodass die Leute schon sagten, er ist tot. Aber Jesus nahm ihn bei der Hand und richtete ihn auf und er stand auf. Da stehen sich zwei Männer gegenüber und man könnte sagen, da prallen zwei Welten aufeinander. Da prallen zwei Welten aufeinander. Da ist zunächst der Vater eines kranken Kindes. Er ist ergriffen von Furcht. Die Angst hat ihn total im Griff. Schon von klein auf ist sein Sohn besessen von einem bösen Geist. Und dieser böse Geist macht das Kind krank, es hat immer wieder Schüttelanfälle, bekommt dann Schaum vor dem Mund, der Körper wird steif. Ja, und es ist sich nicht schwer vorzustellen, wir verstehen das sofort, dass der Vater und natürlich auch die Mutter Angst haben. Ja, damit können sie nicht umgehen. Was soll man da machen, wenn so etwas passiert? Dem ist man ja hoffnungslos ausgeliefert. Daher kommt die Angst des Vaters, total verständlich. Und diese Angst nimmt den Vater gefangen, bestimmt sein Leben. Sein ganzes Denken dreht sich nur noch um diese Krankheit seines Sohnes. Wie kann er ihm helfen? Was könnte er machen? Ständig muss er daran denken, warum ist er krank? Liegt's an meiner Schuld? Liegt's an seiner Schuld? Haben vielleicht meine Vorfahren irgendwas falsch gemacht, dass jetzt mein Sohn krank ist? Er sagt ja hier zu Jesus, hab Erbarmen mit uns und hilf uns. Daran sieht man schon, wie sehr er sich damit auch identifiziert. Das ist für ihn nicht ein Problem in seinem Leben, dass er sagt, ja, mein Sohn ist krank da hinten, sondern er sagt uns, ja, das ist genauso mein Problem. Ich bin genauso krank, das ist meine Krankheit, hilf uns. Die Krankheit ist übermächtig und sie nimmt ihn gefangen. Er ist gefangen in dieser Gedankenwelt der Angst. Dieser Vater ist einer von uns. Er stammt aus unserer Welt. Wir können das, was er denkt und fühlt, leicht nachvollziehen. Uns wird es so ähnlich oder vielleicht sogar genauso gehen. Auch wir haben vielleicht Dinge in unserem Leben, wo wir uns machtlos fühlen. Ja, vielleicht nicht ganz so schlimm, wie wenn das Kind gleich von einem bösen Geist besessen wird, aber Sachen, wo wir merken, das geht über unsere Kräfte. Da sind Kräfte am Wirken und die sind stärker als ich und denen bin ich ausgeliefert. Da driftet mein Leben in eine falsche Richtung ab und ich kann das gar nicht stoppen. Ich kann da gar nicht gegen an. Ich bin hilflos und das macht mir Angst. Da fürchte ich mich. Und so geraten auch wir oder können wir geraten in eine Gedankenwelt der Angst. Und aus dieser Gedankenwelt heraus wendet sich nun der Vater an Jesus und er sagt in Vers 22, hab doch Erbarmen mit uns und hilf uns, wenn du kannst. Hilf uns, wenn du kannst. Und hier prallen zwei Welten aufeinander. Das merken wir im folgenden Vers, dass Jesus in einer ganz anderen Welt lebt. Ja, Jesus lebt nicht in einer Welt der Angst, sondern er ruht in einem tiefen Vertrauen zu Gott. Wir erkennen das daran, dass diese Frage ihn irritiert. Ja, Jesus versteht gar nicht ganz genau, was der Vater damit meint. Er vielleicht stottert da so ein bisschen rum, könnte man sagen. Er sagt in Vers 23, was heißt das hier, wenn du kannst? Was meinst du damit, wenn du kannst, sagte Jesus. Wer Gott vertraut, dem ist doch alles möglich. Ja, was für eine komische Frage, wenn du kannst. Das ist eine andere Welt und es ist nicht die unsrige. Aber wir versuchen uns mal in diese Welt hineinzuversetzen, in diese Welt des absoluten Gottvertrauens. Direkt vor unserer Erzählung, da erzählt Markus folgende Begebenheit. Und zwar Jesus nimmt drei seiner Jünger und steigt auf einen Berg hinauf. Und dort erscheint den Jüngern eine Vision. Sie sehen Jesus in einem hellen, strahlenden Licht. Ja, die Konturen der sichtbaren Welt verschwinden und alles ist eingebettet in diesen Glanz Gottes, in diese Herrlichkeit Gottes, in der Jesus erstrahlt. Und aus dieser Herrlichkeit Gottes heraus kommt eine klar zu hörende Stimme. Akustisch hörbar sagt diese Stimme, es ist die Stimme Gottes, dies, Jesus, ist mein Sohn. Ihm gilt meine Liebe. Also wir haben dieses Licht, was alles durchdringt und diese klare, deutliche Stimme, wo Gott spricht, das ist mein Sohn, ihm gilt meine Liebe. Und diese Szene gibt uns Aufschluss, wie es in Jesus aussieht, wie es in seiner Welt aussieht. In seiner Gedanken- und Gefühlswelt, da ist ein strahlendes Licht, die Gegenwart Gottes, immer präsent. Ja, der ist nicht gefangen von den äußeren Umständen, sondern der lebt in diesem pulsierenden Licht Gottes. Er hört die Stimme Gottes klar und deutlich. Ja, sie spricht ihm die Liebe des Vaters zu, jederzeit, immer hörbar für ihn. Und alles, was Jesus erlebt, erfährt er vor diesem Hintergrund, vor dieser Gegenwart Gottes, die für ihn übermächtig ist, die für ihn alles bestimmend ist. Und der Rest, man kann sagen, läuft so ein bisschen nebenher. Kann sich das vielleicht an einem Beispiel klar machen? Wenn man verliebt ist, ja, für manche von uns ist lange her, ich weiß, aber vielleicht erinnert ihr euch noch so ganz dunkel damals, ihr wart verliebt und ihr habt alles durch die rosarote Brille gesehen. Und das hat alles bestimmt. Ja, ich habe eine 5 in Mathe bekommen, aber ist nicht so wichtig. Hauptsache, ihr gefällt der Blumenstrauß, den ich ihr heute Nachmittag geben will. Ja, das ist das alles Entscheidende. 5 in Mathe, Nebensache. Die Geliebte steht im Zentrum und alles andere, oder der Geliebte, alles andere ist Nebensache. Das könnte man vielleicht ein bisschen übertragen und sagen, für Jesus ist Gott derartig zentral, derartig wichtig, derartig präsent, seine Gegenwart so mit Händen zu greifen, dass dieses Licht alles überstrahlt. Und in diesem Licht erscheint die sichtbare Welt, also das, was wir so erleben, als ein bedeutungsloses Schattenspiel. Da ist ein Dämon, der ein Kind besetzt. Was ist schon ein Dämon? Ja, vor diesem überstrahlenden Licht Gottes ist ein Dämon nur ein flüchtiger Schatten, ja, ein kleines Problemchen, was sich sofort auflöst, wenn Gottes Herrlichkeit darauf scheint, sobald das Licht erstrahlt. Vom Berg der Verklärung, also wo die Jünger diese Vision von Jesus gesehen haben, geht Jesus zurück ins Tal zu dem besessenen Kind und zu dem Vater, der sich fürchtet. Aber in Jesus bleibt dieses Licht präsent und diese Liebe ist immer da, die Liebe Gottes. Und so beeindruckt und fesselt ihn die Krankheit des Kindes nicht. Er beachtet den Dämon kaum, sondern er ist vereint und bleibt vereint mit Gottes Licht. Er ruht in diesem absoluten Vertrauen. Und deswegen hat er auch Probleme mit dieser Frage, wenn du kannst. Ja, sie macht aus seiner Haltung heraus nicht so Sinn, wenn du kannst. Was soll das bedeuten? Ja, kann Licht Schatten vertreiben? Natürlich vertreibt jedes Licht Schatten. Natürlich kann das Licht Gottes jeden Dämon besiegen. Was für eine komische Frage, wenn du kannst. Also da treffen zwei Welten aufeinander. Die Gedankenwelt des Vaters, bestimmt durch die Angst und Furcht, und dann die Gedankenwelt Jesu, durchdrungen von unendlichem Vertrauen zu Gott. Und jetzt kommt das Geniale, ja? Nämlich der Vater. Der Vater sagt, ich will deine Welt erfahren, Jesus. Er sagt, ich will von dir dieses Vertrauen lernen. Wie geht das? Das ist hervorragend, das ist klasse. Denn er hätte ja auch sagen können, ach weißt du, Jesus, du nimmst mich ja gar nicht ernst. Ja? Du bist da mit deinem Kopf in den Wolken, aber hier auf der Erde, wo die Stühle und die Tische sind, da bist du gar nicht da, du bist gar nicht geerdet. Ja? Hast ja gar keine Kinder, was willst du mir erzählen von sowas? Das sagt der Vater aber nicht, sondern er sagt, ich will von dir lernen. In Vers 24 heißt es, da rief der Vater, ich vertraue ihm ja und kann es doch nicht. Hilf mir vertrauen. Er sagt, ich will dir glauben, Jesus. Ich will glauben, dass Gott so mächtig ist, dass er jedes Problem lösen kann. Ich will es, aber ich kann es doch nicht. Ich habe Furcht in mir. Ich zweifle. Verstehst du das? Ja, das verstehen wir sehr gut. Das verstehen wir sehr gut, denn uns geht es ja ganz genauso. Wir wollen vertrauen, wir wollen Gott unser ganzes Leben hingeben, all die Schwierigkeiten, die wir haben, ihn zu Füßen legen. Und doch ist die Angst manchmal größer. Die Berge scheinen zu hoch. Und auch wenn Jesus sein Vertrauen niemals verliert, wir verlieren es dann doch. Und darum lasst uns ihn bitten. Bitten, hilf mir dieses Vertrauen, Jesus, hilf mir dieses Vertrauen zu entwickeln. dieses Gebet des Vaters aufnehmen und zu sagen, Jesus, bei dir ist Vertrauen, hilf mir, so auf Gott zu vertrauen. Das sollte unser Gebet sein. Was können wir weiter tun, um unser Vertrauen zu entwickeln, ja, um in die Richtung zu gehen, wie Jesus Gott vertraut? Dazu nochmal die Szene, die jetzt um diese Geschichte herum stattfindet. Also Jesus war auf diesem Berg, wo er erleuchtet war vom Licht Gottes und dann, wo er die Gegenwart Gottes ganz erlebte. Und dann nimmt er dieses Vertrauen mit ins Tal hinab zu den Menschen in den Alltag. Und das gibt uns drei Ansatzpunkte, wie auch wir unser Vertrauen stärken können. Ansatzpunkt Nummer eins. Sucht immer wieder geistliche Gipfelerlebnisse. Ja, also bildlich gesagt, steigt auf einen Berg. Der Berg in der Bibel symbolisiert immer die Gegenwart Gottes. Mose steigt auf den Berg und dort kommt Gott und gibt ihm die 10 Gebote. Oder Elia steigt auf den Berg, dort erlebt er Gott. Oder Jesus auf dem Berg hält die Predigt, die Jünger erfahren dort die Gegenwart Gottes. Also der Berg immer als Symbol für die Begegnung mit Gott. Also sucht immer wieder den Berg auf, die geistlichen Gipfelerlebnisse. Das macht jeder von uns vielleicht ein bisschen anders. Also der eine sagt, das kann ich am besten mit aufgeschlagener Bibel. Ja, ich bin so ein Typ. Ja. Ich tauche in die Bibel ein. Nicht einfach nur lesen irgendwelche Kapitel, sondern ich tauche da richtig ein in diese Gedankenwelt, nehme mir einen kurzen Abschnitt, der mir gerade etwas sagt, der mir etwas bedeutet und ich möchte hören, dass Gott dadurch zu mir spricht. Ja? Nicht einfach nur irgendein Buch, da irgendwas steht, sondern dass er zu mir spricht, klar und deutlich. So wie Gott zu Jesus gesprochen hat auf dem Berg der Verklärung, nicht akustisch, aber klar und deutlich, dass es mein Herz versteht. Oder ich gebe mich im Lobpreis hin. Ja, auch eine Möglichkeit, auf einen geistlichen Gipfel zu kommen. Ja, Gott im Lobpreis anzubeten und sich selber einmal, ich sag mal, beiseite zu lassen. Ja, diese ganzen Probleme, die uns immer beschäftigen und die uns so wichtig erscheinen. Ja, aber es vielleicht ja gar nicht sind. Aber wie kann das verinnerlicht werden, dass diese Probleme gar nicht so wichtig sind, wie wir das denken? Dadurch, dass wir Gott anbeten, dass wir uns seine Größe bewusst machen, vielleicht indem wir Psalmen lesen oder indem wir Lieder singen, machen wir uns Gottes Größe bewusst und merken, meine Probleme sind vielleicht gar nicht so groß, wie ich immer dachte. Oder wir suchen die Stille, auch eine Möglichkeit für ein geistliches Gipfelerlebnis, ja, dass ich diese ganze Unruhe, was immer um mich drum ist, dieses ständige Denken, dass ich das einmal fahren lasse, einmal ziehen lasse und innerlich still werde. Seid stille und erkennet, dass ich Gott bin, sagt Gott in den Psalmen. Werd innerlich ruhig, lasst alles einmal sinken, weil ich bin immer da. Dann seht ihr meine Gegenwart klar und deutlich. Wenn alles, was euch sonst so ablenkt, einmal zum Schweigen kommt, dann erkennt ihr, dass ich Gott bin. Das sind nur drei Vorschläge. Ja, jeder hat seinen eigenen Weg, jeder muss seinen eigenen Weg suchen und finden. Aber das sollten wir uns, ich sag mal, hinter die Ohren schreiben. Ja. Jedes oder häufig geistliche Gipfelerlebnisse aufsuchen, am besten täglich. Zu sagen, ich möchte Viertelstunde, halbe Stunde, vielleicht 5 Minuten, mit 5 Minuten fangen wir an, 10 Minuten, Viertelstunde, Gottes Gegenwart suchen. Ja, und sagen, ich möchte mir die Präsenz Gottes klar vor Augen führen. Sucht immer wieder geistliche Gipfelerlebnisse und dann geht hinab in das Tal und übt dort. Also wenn der Berg die Gottesbegegnung symbolisiert, dann symbolisiert das Tal, was ja hier in der Geschichte vorkommt, also Jesus ist auf dem Berg und geht runter ins Tal, das Tal symbolisiert unseren Alltag. Und all das Vertrauen, was wir vielleicht in unserer stillen Zeit erleben, das sollen wir in der Praxis anwenden. Und echtes Vertrauen lernt man auch nur im Alltag, nur in der Praxis. Ja, wir sind immer wieder mit Herausforderungen konfrontiert, wo unser Glaube auf die Probe gestellt wird. Und das ist gut. Das ist Training. Ja, das ist wie, wenn man ins Fitnessstudio geht und man hat so einen lapprigen Muskel hier. Und dann trainiert man und irgendwann wird der Muskel stark und fest. Das ist mit Vertrauen ganz genauso. Das ist vielleicht zu Anfang lapprig und schlaff. Und wenn wir es trainieren im Alltag, wenn wir immer wieder versuchen, Gott alles hinzugeben, vielleicht das Gespräch mit dem Chef, was wir nächste Woche haben, oder irgendein anderes Problem, was uns beschäftigt. Wir legen es Gott hin, wir vertrauen. Und zu Anfang klappt es nicht so gut, aber wir üben. Und dadurch wird unser Vertrauen gestärkt. Also Nummer 2, geh ins Tal hinab, in deinen Alltag und übe dort Vertrauen. Vertrauen muss sich in der Praxis immer wieder neu bewähren. Und schließlich bleibt ehrlich. Ja, das finde ich ja so bewundernswert an diesem Vater, dass er so ehrlich ist. Ja, er sagt nicht, Jesus, das interessiert mich gar nicht, dein frommes Geschwätz. Er heuchelt auch keinen Glauben und sagt, ja, ich kann es super gut, sondern er ist brachial ehrlich. Ja, er sagt, ich will glauben, da ist so ein Fünkchen Vertrauen in mir, ja, das sage ich, aber da ist auch Unglaube, das sehe ich genauso. Und ich lege dir das hin, er ist so ehrlich und das ist so gut, weil wir davon lernen können. Genauso ehrlich sollen wir zu Gott sein. Wir sollen ihm ehrlich sagen, wo wir gescheitert sind, denn Scheitern ist erlaubt, ja sogar erwünscht. Wir sind ja Jünger Jesu als Christen, Jünger Jesu, und Jünger bedeutet, Schüler zu sein. Ein Schüler lernt beständig und er lernt vor allem durch seine Fehler, durch sein Scheitern. Ja, wenn er etwas falsch macht, dann kann ihm der Lehrer, also Jesus in unserem Fall, sagen, Mensch, da hättest du mehr vertrauen können. Mensch, da hättest du einen anderen Schritt gehen können. So lernen wir. Wir lernen ja vor allem, dass meine innere Kraft nicht ausreicht, ja, sondern dass es auf Gott ankommt, nicht auf meinen Glauben. Nicht mein Glaube trägt mich, sondern mein Gott. Ein alter, erfahrener Pastor wurde einmal gefragt, woher hast du denn so einen starken Glauben? Also eine Gemeinde hat ihn lange Zeit beobachtet und sie hat festgestellt, der hat einen richtig festen Glauben. Woher kommt der, wollten sie wissen. Das ist eine gute Frage. Und dann sagte der Pastor, mein Glaube ist stark geworden, als ich erkannt habe, es kommt nicht auf die Stärke meines Glaubens an, sondern auf die Stärke meines Gottes. Das ist ein weises Wort. Es kommt nicht auf die Stärke meines Glaubens an, sondern auf die Stärke meines Gottes. Wenn du das verinnerlichst, wenn du das wirklich lebst, dann wirst du sehen und dich wundern, wie stark dein Glaube dadurch wird. Lernt man aber nur in der Praxis, ja, durchs Scheitern, durchs Zweifeln, durch den Unglauben. Wenn man zurückschaut und sagt, da habe ich gezweifelt, da war ich ja gar kein starker, vertrauensvoller Christ. Und trotzdem hat mich Gott durchgetragen. Kommt nämlich nicht auf meine Stärke an, sondern auf die Stärke meines Gottes. Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt, sagt Jesus. Und wir wollen diesen Vers nicht missbrauchen, ja, dass wir Gott als Weihnachtsmann abstempeln, der uns Wünsche erfüllen muss, oder gar noch den Vers nehmen und jemand anders damit auf den Kopf knallen, der es nicht so gut hat momentan, sondern wir wollen aus diesem Vers lernen. Jesus, lehre mich einen solchen Glauben. Lasst uns 2020 dafür nutzen, diese Welt des absoluten Vertrauens kennenzulernen. Ja, wir leben nicht voll und ganz in dieser Welt, so wie Jesus das tat. Wir leben in unserer Welt des Zweifels, des sowohl als auch Glaube als auch Unglaube. Ja, aber lasst uns doch diese Welt des Glaubens kennenlernen. Jesus will sie uns nämlich zeigen. Wir brauchen ihm nur zu bitten. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und um das zu unterstützen können, sollten wir immer wieder, ich wiederhole jetzt, Gipfelerlebnisse aufsuchen. Ja, also diese Inseln in unserem Alltag schaffen, wo wir Gott begegnen. Immer wieder Inseln der Gottesbegegnung schaffen. Sei es durch die Bibel, durch Lobpreis, innere Stille. Und dann, was wir da an Kraft und Gegenwart Gottes erleben, das üben wir in der Praxis. Vertrauen muss sich immer in der Praxis bewähren. Dabei dürfen wir ganz ehrlich sein zu Gott, denn Scheitern ist nicht nur erlaubt, es ist erwünscht. Dadurch lernen wir. Wir lernen, dass es nicht mein Glaube ist, der mich trägt, sondern mein Gott. Und so wächst Vertrauen. Durch dieses Vertrauen werden wir die Welt in einem neuen Licht sehen, im Licht des Glaubens. Und dann werden wir diesen Satz verstehen, den Jesus sagte: Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Amen.